Ja, wir haben zuerst die Predigt und danach den Worship-Teil mit den verschiedenen Posten, die ich nachher noch erklären werde. Aber wir steigen ein in die Predigt. Wir sind bis zu den Sportferien in der Serie Walking Like Jesus. Und manchmal sagen wir so einfach, hey, ich möchte Jesus nachfolgen. Und manchmal formulieren wir das nicht als Absicht, sondern als Tatsache, ich folge Jesus nach. Doch wie sieht das genau aus? Was bedeutet das genau? Und wohin führt uns Jesus eigentlich? Wir hoffen meistens, dass uns Jesus eine klare Antwort gibt, was wir tun sollen. So wie bei Petrus und Andreas, als er zu ihnen kommt, und sie sind dann mit ihrem Schiff beschäftigt. Und er sagt einfach, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und es ist einfach klar für sie, okay, dann laufe ich jetzt diesem Typen hinterher und folge dem nach. Und ich sehe ihn und da, wo er hingeht, da gehe ich auch hin. Doch bei uns ist es vielleicht manchmal eher wie so einem im Dunkeln tappen. Du weißt ja gar nicht so, hey, wo geht's hin? Du stolperst vielleicht. Muss wieder aufstehen. Und manchmal ist es eher wie tanzen. Und vielleicht löst dieser Gedanke, dass mit Jesus unterwegs sein wie tanzen ist, ein ungutes Gefühl in dir aus. Deshalb die Frage an euch: Wer von euch sagt von sich, ich kann gut tanzen? Sie dürfen jetzt die Hand heben. Okay, es sind etwa 10 Leute. Wer sagt, ich kann nicht gut tanzen? Das sind einige mehr. Wer weiß nicht so genau, ob er gut tanzen kann oder nicht? Okay, das sind auch noch ein paar. Ich habe im Praise Camp etwas über mich nachgedacht und es ist mir neu bewusst geworden, was ich eigentlich schon länger wusste, aber ich habe es wie neu formulieren können für mich. Wenn mich jemand fragt, was kannst du gut? Da kann ich einige Dinge aufzählen. Und ich kann auch einige Dinge aufzählen, die ich nicht gut kann. Aber ich kann einige Dinge aufzählen, die ich gut kann. Und im Praise Camp habe ich gemerkt, ich kann auch sagen, ich kann gut schlecht tanzen. Ja, danke, danke. Wenigstens jemand. Ich kann gut schlecht tanzen. Und das klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich und verrückt, aber ich versuche es zu erklären. Wir von denjenigen, die vorhin aufgestreckt haben, dass sie gut tanzen können, machen es gerne und einigermaßen regelmäßig oder häufiger. Okay. Wer von denjenigen, die sagen, sie können nicht gut tanzen, machen das regelmäßig und gerne? Das sind schon viel weniger. Das sind schon viel weniger. Ich glaube, 2 Leute habe ich gesehen, die aufgestreckt haben. Und das ist so, ja, vielleicht denkst du, ja, nein, ich kann nicht tanzen. Und wenn es irgendeinen Anlass gibt, eine Hochzeit oder so, ja, dann bleibe ich lieber am Rande. Dann dürfen die anderen tanzen. Irgendwie ist das nicht so bei mir drin. Und ich habe das Gefühl, in unserer Schweizer Kultur ist Tanzen eh nicht so verbreitet. Die meisten, die sagen, dass sie nicht tanzen können, tun es auch nicht. Und ich weiß, dass ich nicht gut tanze und tue es dann trotzdem. Und häufig ist ja die Angst da, was denken denn die anderen, wenn sie mich sehen, wie ich tanze? Und wenn ich tanze, dann bemerke ich 2 Reaktionen von den Mitmenschen. Die erste Reaktion ist, sie schauen mich erstaunt an. Manche schauen vielleicht lieber ein bisschen weg. Sie haben einen fragenden Blick, der sagt, was soll das genau? Und sie fangen an zu lachen. Es gibt so ein Bild vom Praise Camp von mir. Ich habe meine Jugendlichen gesagt, ich muss das unbedingt im Gottesdienst zeigen. Da sieht man mich so in diesem orangen Shirt tanzen, also das Shirt ist eigentlich braun, aber das Licht macht es orange. Und der Punkt, gut, ich falle nicht so auf, weil der Typ vor mir ist noch ein bisschen wilder unterwegs. Und die Reaktion bei Jugendlichen und Teenagern, die kommt immer sehr direkt. Also die lachen dir auch sehr direkt ins Gesicht. Bei Menschen, die älter sind, die machen das ein bisschen heimlicher, nicht so offensichtlich. Aber der Punkt ist, meistens kommt verzögert, ein bisschen später, eine zweite Reaktion von den Menschen, die sagen, hey, ich bewundere dich, dass du tanzt. Weil dir ist wahrscheinlich bewusst, dass es nicht gut aussieht. Und du machst es trotzdem. Du kannst trotz deinen Tanzskills oder den fehlenden Tanzskills befreit tanzen. Und das ist Mut. Und ich glaube, Jesus nachfolgen ist oftmals wie tanzen. Vielleicht hast du Hemmungen zu tanzen, weil du denkst, ach, was denken denn die anderen? Oder du denkst, hey, walking like Jesus, gehen wie Jesus, heißt, Jesus gibt mir ein klares Ziel vor und ich marschiere dahin. Oder ich jogge dahin. Doch häufig ist es wie tanzen. Es gibt Rückschritte, es gibt Seitwärtsschritte und es gibt Vorwärtsschritte. Es ist nicht einfach ein geradliniger Weg. Und diese drei Punkte möchten wir anschauen. Mit Jesus gehen, mit Rückschritten. Es geht nicht immer einfach vorwärts. Ich lese die Geschichte von zwei Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind. Aber nachdem er gestorben ist, haben sie die Heimreise angetreten. In Lukas 24, ab Vers 13 lesen wir, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Andere Übersetzungen sagen da 6 Stadien und modernere Übersetzungen sagen teilweise auch 11 Kilometer und diese Übersetzung von NGÜ sagt 2 Stunden. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen passiert ist oder geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es ging um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Die zwei Jünger sind traurig. Sie sind enttäuscht. Jesus hat nicht so gehandelt, wie sie es erwartet hatten. Und sie hören sogar von den Frauen, dass Jesus lebt. Doch sie glauben ihnen nicht. Die zwei Jünger waren nicht mal selbst beim Grab, um nachzuschauen, ob Jesus lebt oder nicht. Denn es heißt es, die Frauen hatten sie ihnen gesagt, einige von uns gingen zum Grab Da könnte man meinen, ja, ich war dabei, ich war einer diesen von uns. Aber nein, sie sagen am Schluss, aber ihn selbst sahen sie nicht. Sie haben die Hoffnung aufgegeben. Sie haben es nicht mal versucht, zum Grab zu gehen und zu schauen, ob Jesus lebt. Sie sind einfach enttäuscht und traurig. Wir haben Jesus erlebt, wir haben uns Hoffnungen gemacht und diese Hoffnung ist gestorben. Wir gehen zurück in unser normales Leben. Und normales Leben heißt bei ihnen hoffnungslos. Und mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet immer wieder, dass wir auch Enttäuschungen erleben. Dass Jesus nicht so handelt, wie wir das gerne hätten, wie wir es von ihm erwarten. Und je größer die Enttäuschung ist, desto größer ist die Trauer darüber. Wenn eine Heilung, für die wir gebetet haben, nicht eintritt. Wenn wir die ideale Stelle, die wir gerne hätten, nicht bekommen. Oder die Stelle, die wir haben, verlieren. Wenn wir nicht sehen, dass Menschen in unserem Umfeld Jesus kennenlernen und zum Glauben kommen. Wenn eine geliebte Person unerwartet stirbt. Wenn man einen Partner, eine Partnerin möchte und trotzdem Single bleibt. Wenn man einen Kinderwunsch hat und der nicht in Erfüllung geht. Wenn eine Ehe auseinanderbricht. Wenn wir nicht mehr die Kraft haben, um für uns selbst zu sorgen, weil wir schwach geworden sind. Wenn wir für Frieden beten und in der Welt ständig neue Kriege ausbrechen. Was macht das mit uns? Wir müssen in unserem Leben Rückschritte hinnehmen, verkraften und verarbeiten. König David hat seine Emotionen in Psalmen niedergeschrieben. Die waren manchmal sehr euphorisch, aber auch häufig Klagepsalmen. Und in Psalm 13 schreibt David: Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Und wir merken, er ist traurig und er klagt. Und es gibt noch viele weitere Klagepsalmen, die wir beten können. Häufig dann, wenn uns eigene Worte zum Beten fehlen. Und manchmal ist die Enttäuschung so groß, dass wir nicht mehr selber beten können, weil wir einfach leer sind. Dann ist es gut und wichtig, dass wir eine Gemeinschaft haben. Menschen, die mit uns auf dem Weg sind und sagen: Hey, ich weiß, du kannst momentan nicht beten. Ich bete trotzdem für dich. Eine Gemeinschaft, die uns unterstützt in diesen Situationen. Und dafür ist eine Lebensgruppe sehr wertvoll. Wenn wir Rückschritte erleben. Doch im Leben gibt es nicht nur Rückschritte. Es gibt auch Seitwärtsschritte. Wenn ich für mich alleine tanze und ich jetzt das Lied nicht so wahnsinnig gut finde, das da läuft, dann mache ich häufig einfach nur so hin und her, Seitwärtsschritte und ich warte, bis wieder ein besseres Lied kommt, dass ich besser dazu tanzen kann. Und dann ist es einfach warten. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben. Es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts. Wir wissen nicht genau, wohin wir gehen sollen, sondern wir warten einfach. Und Jesus hat seinen Jüngern kurz vor der Auferstehung gesagt, da heißt es, und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Manchmal gehört eine Wartezeit dazu im Leben mit Jesus. Was haben die Jünger von Jesus gemacht, als Jesus ihnen gesagt hat, dass sie warten sollen? Sie waren tagelang zusammen und haben gewartet in Jerusalem. Und sie wussten nicht, wie lange sie warten sollen. Ich stelle mir vor, die kommen zusammen in Jerusalem, in diesem Haus, und sie warten. Sie warten einen ganzen Tag. Und nichts passiert. Und dann warten sie noch einen Tag. Und dann warten sie einen dritten Tag. Und irgendwann werden die Leute ungeduldig und sagen, ja, was machen wir hier eigentlich? Und sagen, ja, wir warten. Ja, aber auf was denn? Ja, dass etwas passiert. Und sie warten 10 Tage zusammen. Und im Rückblick kann man sagen, ja, das waren ja nur 10 Tage. Aber wenn du drin bist und nicht weißt, wie lange das geht, kann sich das unangenehm anfühlen. Und ich weiß, manche von uns warten schon viel länger. Die warten Jahre, teilweise Jahrzehnte auf etwas, dass es geschieht. So wie Zacharias, wie wir das im Dezember gehört haben. Der hat gewartet. Und irgendwann hat er sein Warten aufgegeben. Und Jesus sagt, nein, bleib dabei. Manchmal ist es einfach ein bisschen auf der Stelle treten und warten. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 25, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wir warten in Geduld. Und meine Nichte, das ist auch gleichzeitig mein Götti-Meitli, der habe ich auch mal gesagt, wir mussten irgendwo hin, und gesagt, ja, jetzt musst du Geduld haben. Und sie hat gesagt, Geduld ist ein blödes Wort, weil dann muss man immer warten. Und das stimmt. Und wir warten nicht so gerne. Wir hätten es lieber sofort. Aber Paulus schreibt, hey, wartet in Geduld. Und Paulus schreibt auch im Galaterbrief, hey, ein Bestandteil der Frucht des Geistes ist Geduld. Also müssen wir uns in Geduld üben. Wir sollen geduldig sein, wenn gerade nichts Bemerkenswertes passiert, müssen wir einfach treu dabei bleiben. Aber glücklicherweise sind das nicht die einzigen Schritte, die wir machen. Wir müssen nicht nur Rückschritte und Seitenschritte machen, sondern wir dürfen auch Vorwärtsschritte machen. Und wir kehren nochmals zu den 2 Jüngern zurück, die auf dem Weg nach Emmaus waren und Jesus nicht erkannten. Nachdem sie Jesus erzählt hatten, was in den vergangenen Tagen passiert ist, spricht Jesus zu ihnen. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Hey, die Jünger erkennen Jesus plötzlich und kehren voller Freude zurück auf den Weg, den sie gekommen waren. Sie haben Jesus erlebt und sind völlig euphorisiert. Dass es schon dunkel geworden ist und sie Jesus gesagt haben, hey, bleib bei uns, weil es ist ja schon Abend und spät und so. Man sollte ja nicht weitergehen, wenn es dunkel ist. Das ist kein Problem mehr. Sie gehen so schnell wie möglich zurück durch die Dunkelheit zu den anderen Jüngern in Jerusalem und erzählen den anderen von ihrem Erlebnis. Und sie hören davon, was die anderen mit Jesus erlebt haben. Die Jünger kommen wieder in den Austausch miteinander. Und es geht schneller vorwärts, als sie gedacht hatten. Sie haben wieder Energie und sie sind voll ermutigt. Und dafür ist auch eine Kleingruppe geeignet, wenn wir das teilen können, was wir selber mit Jesus erleben. Weil das ermutigt andere in ihren Situationen, die sie haben. Und in einer Lebensgruppe ist häufig das, diese unterschiedlichen Situationen aufeinandertreffen. Jemand ist traurig, weil er gerade einen Rückschritt verarbeiten muss. Jemand ist am Warten, entweder geduldig oder ungeduldig. Und jemand sagt, hey, ich habe jetzt endlich wieder mal etwas mit Jesus erlebt und macht einen Fortschritt. Und diese Mischung macht das Ganze dann aus. Und wir erleben alle immer wieder mal Wellen. Wir haben alle mal einen Rückschritt und wir haben alle wieder mal einen Fortschritt. Hoffe ich zumindest. Und das kann sich dann ein bisschen ausgleichen, dass wir nicht am Tiefpunkt bleiben, sondern andere sagen, hey, ich habe Jesus so erlebt. Und die, die oben sind, die, die am Tiefpunkt sind, ein bisschen hochziehen können, unterstützen können, ermutigen können, miteinander unterwegs zu sein. Und es gibt ein Miteinander, wo alle Lebenssituationen Platz haben. Und das macht eine starke Gemeinschaft aus. Wenn man andere mittragen kann, wenn man ihnen von erzählen kann, wenn man seine Schwächen zeigen kann. Das ist wie beim Tanzen. Wenn du nicht tanzen kannst, kannst du trotzdem tanzen. Kannst deine Schritte machen. Vielleicht sieht es seltsam aus. Und die Leute lachen im ersten Moment darüber. Aber sie werden auch deinen Mut bewundern. Und ich merke immer wieder, wenn man selbst Schwäche zeigt, öffnet das den Raum für anderen, auch ihre Schwächen zu zeigen und gemeinsam vorwärts zu gehen und sich gegenseitig zu stärken. Darum möchte ich euch Mut machen. Wenn ihr am Tiefpunkt seid, sucht euch eine Gruppe. Wenn ihr gerade euphorisiert seid, sucht euch auch eine Gruppe und erzählt einander davon, wie es euch geht. Weil wenn du allein bleibst bei deinem super tollen Erlebnis, dann ist das schade. Und wenn du allein bleibst, wenn du tief traurig bist, ist es ebenfalls schade. So oder so. Und wenn du einfach sagst, hey, ich muss warten, dann such dir auch jemanden, dem du das teilen kannst und darüber austauschen kannst. Und wie die zwei Jünger Jesus erkannt haben, als er das Brot gebrochen hat und mit ihnen Abendmahl gefeiert hat, dürfen wir das heute auch tun. Und wir dürfen in eine Worship-Zeit eintauchen, wo wir Lieder singen dürfen. Aber wir dürfen auch auf diese Seite da drüben hingehen und einfach sagen, hey Jesus, ich feiere mit dir Abendmahl. Und hoffentlich erkennst du Jesus noch ein bisschen besser dadurch. Oder du kannst in diese Ecke da hinten gehen, da steht Inspiration Bibel. Du kannst eine Bibel nehmen und lesen. Vielleicht die Bibelstellen, die in der Predigt waren. Vielleicht ist es ein Klagepsalm, den du aufmachst. Oder ein Dankespsalm, den du aufmachst und lesen kannst. Auf dieser Seite haben wir allgemeine Gebetsanliegen. Gebetsanliegen für die Welt, was momentan auf uns zukommt. In den USA steht ein Präsidentenwechsel an. Ich weiß nicht, was ihr in den letzten Tagen davon gehört habt, was alles in den Nachrichten kommt. Das wäre ein Gebetsanliegen. Und dann sind noch ganz viele weitere, auch von unserer Kirche dabei. Und wenn ihr sagt, hey, ich fühle mich krank, dann dürft ihr nach hinten gehen ins Krankengebet. Und sagt, hey, ich möchte, dass Leute für mich beten und für mich da sind. Und zum Einstieg möchte ich jetzt selbst beten mit uns. Herr Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns, wie es uns geht, wie wir unterwegs sind, ob wir tief traurig sind oder euphorisiert oder irgendetwas dazwischen, ob wir langsam müde sind vom Weg. Du weißt, wie es uns geht. Und ich möchte bitten, dass du uns erfrischst in dieser Zeit, dass wir aber nicht nur auf uns selbst schauen, sondern auch auf die rechts und links neben uns und sagen, hey, was können wir denen tun? Oder was können wir tun, indem wir beten für die weite Welt, die dich noch nicht kennt oder die einen Frieden braucht, den nur du geben kannst. Amen.